Gartencoach, der Gartendesign-Podcast. So geht Gartendesign.
Moin Moin aus dem schönen Hamburg. Du denkst bei einem Garten vielleicht an Freizeit, an Hobby, an Gartenarbeit am Wochenende. Aber der Garten war über Jahrtausende etwas ganz anderes. Ein Machtinstrument, ein Symbol, ein politisches Statement. Und die Geschichte der Gärten beginnt viel früher, als die meisten denken. Heute starten wir eine Reise durch die Geschichte der Gärten. Und wir fangen auch gleich ganz am Anfang an. Patrick, danke für die Idee. Let's go, die Geschichte der Gartenkunst. Wir reisen jetzt einmal ganz weit in die Zeit zurück, wollen uns da aber gar nicht so lange aufhalten. Lange Zeit vor Christus in Ägypten. Der Nil hatte gerade Hochwasser geführt, die Felder sind fruchtbar. Wer Macht und Reichtum hat, legt einen Garten an. Nicht irgendwie, sondern mit System. Rechteckige Beete, symmetrische Alleen, Wasserbecken in der Mitte. Alles geordnet, wie geplant. Woher wir das wissen? Weil die guten Ägypter ihre Gärten, ja, es klingt ein bisschen morbid, buchstäblich mit ins Grab genommen haben. Als Wandmalereien, als Modelle, als Teil ihrer Vorstellung vom Leben nach dem Tod. Ein Garten als Zeichen von Zivilisation, von Gottesnähe und auch ein Zeichen von Macht. Dieses Prinzip der geometrisch geordneten, von Menschenhand gestalteten Gärten, das wird uns immer wieder durch die gesamte Geschichte begleiten. Weiter östlich im alten Persien entstand auch eine Idee, die bis heute nachwirkt. Die Perser schufen sogenannte Paradaios, einen ummauerten Garten mit Wasserkanälen, Bäumen, Vögeln, Tieren. Ein Ort des Friedens, abgeschirmt von der Außenwelt. Unser Wort Paradies, das kommt direkt daher, von Paradaios. Dieses Bild, der geschützte, geordnete Garten als Gegenwelt zur Wildnis, hat sich tief in unser Denken ja eingegraben. Ja, und wer darf in dieser Aufzählung nicht fehlen? Natürlich die Römer. Die römischen Villengärten, definitiv keine bescheidenen Nutzgärten. Gesamtkunstwerke aus Terrassen, Skulpturen, Wasserspielen und Hecken. Soweit der Blick erstmal ganz weit zurück. Diese Kulturen, Ägypten, Persien, Rom, die haben nicht einfach nur hübsche Gärten hinterlassen. Sie haben, wenn man es so formulieren möchte, die Basis der Gartengestaltung entwickelt. Die hat bis heute Bestand. Sachen wie Symmetrie, Mauern, Wasser, Ordnung und auch Bedeutung eines Gartens. Stellt sich die Frage, wie haben sich denn die Gärten nun weiterentwickelt? Bevor wir aber nun unsere Reise beginnen, eins vorab, ich bin Landschaftsarchitektin, kein Professor für Geschichte. Wenn ich hier irgendetwas nicht richtig wiedergegeben habe, lass es mich wissen, dann kann ich es korrigieren. Keine gute Podcast-Folge ohne nicht mindestens einen Sprung. Wir springen jetzt zurück in der Zeit. Die Entwicklung der Gartenkunst bei uns in Deutschland. Eine faszinierende Reise durch verschiedene Epochen, die jeweils ganz unterschiedliche philosophische, ästhetische und aber auch gesellschaftliche Vorstellungen widerspiegeln. Let's go, wir reisen ins Mittelalter. Die frühesten bei uns dokumentierten Gärten, das waren mittelalterliche Kloster und Burggärten. So ein Klostergarten, das war eine richtig durchdachte Gartenanlage, diente natürlich vor allen praktischen Zwecken, dem Anbau von Heilkräutern, Gemüse, Obst. Klöster bewahrten antikes Wissen über Gartenbau und Pflanzenheilkunde, das sonst vielleicht verloren gegangen wäre. Mönche kopierten römische, griechische Texte über Landwirtschaft, Botanik und wendeten dieses Wissen auch praktisch an. Klöster waren zu diesem Zeit Zentren der Pflanzenkultur und Pflanzenverbreitung. Mönche züchteten Pflanzen, experimentierten mit verschiedenen Arten, tauschten Saatgut zwischen den Klöstern aus. Viele heutige verbreitete Nutzpflanzen und Kräuter kamen durch Klöster zu uns nach Mitteleuropa. Das typische Gestaltungsprinzip der Klostergärten? Ganz klar. Geometrische Beete, Wegekreuze, zentrale Brunnen, umfriedete Bereiche, die prägten die mittelalterliche Gartenästhetik nachhaltig. Der Hortus conclusus, bedeutet so viel wie umschlossener Garten, wurde zum Ideal, das sich in Kloster und später auch in den Burggärten widerspiegelte. Die ausgesuchte Gartengestaltung der Klostergärten und das botanische Wissen der Mönche, das blieb weitestgehend der gebildeten Klostergemeinschaft vorbehalten. Ja, das gute Mittelalter. Klostergärten dienten vor allem dem praktischen Nutzen. Heilkräuter, Gemüse, Obstbäume für die Selbstversorgung. Es galt Nutzgarten vor Ziergarten. Ästhetik war zweitrangig. Pflanzenbau diente Medizin, Ernährung. Zierpflanzen hatten oft symbolische oder liturgische Bedeutung. Denk mal an Lilien und an Rosen. Reisen wir weiter in der Zeit. In der Renaissance gab es entscheidende Impulse für unsere Gartengestaltung, die sich deutlich vom mittelalterlichen Gartenbau unterschieden. Die wichtigsten Impulse kamen aus Italien im 15. und 16. Jahrhundert und da gab es gleich mehrere wichtige Faktoren. Die Wiederentdeckung der Antike. Die Humanisten in der Renaissance studierten römische Schriften über Gartenkunst und dies führte zu einer neuen Wertschätzung des Gartens als Ort für Bildung, Kontemplation, ästhetisches Vergnügen. Auch die Wissenschaft machte große Sprünge. Ja, solche Universalgenies wie Leonardo da Vinci. Ich würde sagen, der Inbegriff des Renaissance-Menschen. Der war Maler, Ingenieur, Anatom, Erfinder. Der hat die wissenschaftliche Methode auf ganz viele unterschiedliche Bereiche angewandt. Oder Galileo Galilei, wenn du es sagen willst, der Vater der beobachtenden Astronomie. Der verbesserte das Teleskop, entdeckte die Jupitermonde und legte mit seinen Fallgesetzen mal eben die Grundlagen der Mechanik. Natürlich fallen dir sofort auch andere Namen ein. Nikolaus Kopernikus, Johannes Gutenberg, Leon Battista Albertii, aber auch Botticelli, Raphael, Tizian, Albrecht Dürer. Neu entwickelte Kenntnisse in Geometrie und Perspektive, die wurden direkt auf die Gartengestaltung übertragen. Gärten wurden nun als dreidimensionale Gartenkunstwerke konzipiert, mit symmetrischen Achsen, klaren geometrischen Formen, durchdachten Sichtachsen. In der italienischen Renaissance entstand die Idee, dass Architektur, Garten und Landschaft eine harmonische Einheit bilden sollten. Die Villa wurde nun zum Mittelpunkt eines gestalteten Außenraumes, der Natur und Kunst miteinander verband. Es gab auch ganz neue Gestaltungselemente, Terrassen, erste kunstvolle Wasserspiele, also Brunnen und Kaskaden, Skulpturen von antiken Göttern, es gab Laubengänge, Zypressen, Treppenanlagen. Der Garten wurde zur grünen Architektur. Nimm zum Beispiel die Villa d'Este in Tivoli, ein herausragendes Beispiel dieser neuen Gartenkunst. Die ist dann auch später in Richtung Frankreich und in den Rest Europas geschwappt. Diese prächtigen Gärten, das waren exklusive Anlagen für Fürsten, Adlige. Die großen Villengärten gehörten Kardinälen, Fürsten, Herzögen oder anderen wohlhabenden Patrizierfamilien. Sie dienten vor allen Dingen als Statussymbol, Ort der Repräsentation. Zugang hatte die Hofgesellschaft, diplomatische Besucher, Gelehrte und Künstler, die zur Elite gehörten oder eingeladen wurden. Die Anlage und Pflege solcher Gärten war extrem kostspielig mit diesen aufwendigen Wasserspielen, Pflanzenskulpturen. Da brauchte es einen großen Stab an Gärtnern und das konnten sich wirklich nur ganz reiche Menschen leisten. Die normale Stadtbevölkerung, die hatte bestenfalls einen kleinen Nutzgarten innerhalb der Stadtmauern für Gemüse, für Kräuter und natürlich gab es weiterhin Klostergärten. Die Idee öffentlicher Parks und Gärten für alle, die entwickelte sich erst viel später. Die Renaissancegärten blieben Privilegien einer kleinen Elite und sollten gerade deren Macht, Bildung und Geschmack demonstrieren. Ja, die Epoche der Renaissance. Kernaspekte, ganz klar, Rückkehr zur Antike. Dazu Geometrie und Ordnung als Leitprinzip. Der Garten wurde als Erweiterung der Architektur verstanden. Streng symmetrisch, axial ausgerichtet, mit klaren Proportionen. Hügelige Landschaften wurden gerne mal durch Terrassen gegliedert. Treppen, Rampen, Stützmauern verbanden die Ebenen und schufen ja fast schon dramatische Raumfolgen. Wasserspiele, Kaskaden, Fontänen wurden zu Statussymbolen. Dazu geschnittene Hecken, geometrische Baumformen. Gerne wurde auch mal im Garten eine mythologische Geschichte erzählt. Skulpturen, Grotten und Brunnen mit antiken Göttern, sehr gerne Neptun oder Diana, die machten den Garten letztlich zum begehbaren Kunstwerk. Dieses italienische Modell, das verbreitete sich in ganz Europa. müsste ich in nur einem Satz die ganze Epoche der Renaissance und ihre Auswirkung für den Garten zusammenfassen, dann würde ich sagen, die Renaissance verwandelte den Garten von einem Nutzraum zum Kunstwerk. Und das Ganze als Ausdruck von Bildung, Macht und humanistischem Weltbild. Weiter in unserer Zeitreise, im Barock, da erlebte die Gartengestaltung eine, wenn du es willst, dramatische Steigerung und Perfektionierung der Renaissance-Ideen. Noch größerer Aufwand, noch strengere Geometrie, noch deutlichere Machtdemonstration. Der französische Barockgarten unter Ludwig dem 14., ja, dem Sonnenkönig, der wurde zum Vorbild für ganz Europa. André Le Nôtre, der Gärtner des Sonnenkönigs, der schuf mit Versailles den Prototyp des absolutistischen Gartens. Die Gestaltung sollte die absolute Macht des Herrschers über die Natur symbolisieren. Die Natur wurde vollständig der Geometrie unterworfen, mit riesigen symmetrischen Achsen, die sich oft über Kilometer erstreckten. Alles war auf das Schloss als Zentrum ausgerichtet, von wo aus der Fürst seinen beherrschten Garten überblicken konnte. Baumreihen wurden zu grünen Wänden geschnitten, Hecken in akkurateste Formen gebracht, Blumenbeete bildeten kunstvolle Ornamente, die Broderie Parterres. Riesige Wasserbassins, Fontänen, Kanäle prägten die Anlage dieses Gartens in Versailles. Technische Meisterleistungen, die enormen Aufwand erforderten. In Versailles mussten tausende Arbeiter ein komplexes Pumpensystem errichten. Skulpturen, gerne mythologische Szenen, wurden strategisch platziert. Orangerien beherbergten exotische Pflanzen als Zeichen von Reichtum weltweiter Macht. Während die Renaissancegärten noch ein menschliches Maß hatten und zur Kontemplation einluden, waren barocke Gärten monumentale Bühnen für höfische Feste, Prunk, Machtinszenierung. Die Größenverhältnisse waren überwältigend, einschüchternd. Auch im Barock blieben diese Gärten der Elite vorbehalten. Aber tatsächlich war Versailles nicht völlig verschlossen. Es gab eine Art eingeschränkten Zugang für respektable Personen, aber mit klaren Regeln. Wer durfte hinein? Anständig gekleidete Bürger, die konnten die Gärten besuchen. Versailles wurde tatsächlich zu einer Art Attraktion für die gebildete europäische Elite, Reisende aus anderen Ländern, die besuchten die Gärten von Versailles. Im Vergleich zu privaten Adelsgärten war Versailles also tatsächlich noch relativ zugänglich. Aber es war keineswegs ein öffentlicher Park im heutigen Sinne. Die einfache Landbevölkerung oder städtische Arbeiter, die hatten faktisch kein Zugang. Ja, der Garten in Anführungszeichen im Barock, der hat wirklich gar nichts mit dem zu tun, was wir mit dem Begriff Garten heute verbinden. Der Garten damals, der sollte demonstrieren, dass der König nicht nur Menschen, sondern tatsächlich auch die Natur beherrscht. Diese strenge geometrische Ordnung, die symbolisierte absolute Kontrolle. Nichts dürfte wild oder irgendwie zufällig wachsen. Und das spielte halt ganz direkt den Absolutismus wieder. Es hatte halt alles eine göttliche Ordnung. Diese, ja, geometrische Perfektion sollte die göttliche Weltordnung abbilden. Der Garten als irdisches Paradies, in dem der Fürst als gottgleicher Herrscher im Zentrum stand. Der Garten war eine Art Bühne für höfische Feste, Vergnüglichkeiten, Opernaufführungen und natürlich Zeremonien. Jedes Element im Garten, vom Wasserspiel bis hin zur Skulptur, sollte die Gäste schlichtweg einfach beeindrucken, die Größe des Herrschers demonstrieren. Es ging um Pracht, Staunen und einfach Überwältigung. Dazu kommt, wenn du dir den Garten von Versailles mal anguckst, es war alles auf genau nur einen Hauptausblickpunkt ausgerichtet. Üblicherweise das Schloss und in Versailles ist es das Schlafzimmer von Ludwig dem 14. Von dort aus erschließt sich dir die komplette Komposition des Gartens von Versailles. Der Herrscher, also Ludwig, war im wahrsten Sinne des Wortes tatsächlich nichts anderes als das Zentrum der Welt. Anders als bei anderen Gartenstilen wollte man die Natur nicht imitieren, weder im Kleinen noch im Großen, sondern man wollte sie übertreffen, perfektionieren. Geschnittene Hecken, künstliche Hügel, aufwendige Wassertechnik, all das sollte nur eines tun, das menschliche Können zeigen und sagen, I got money. Im Kern der barocken Gartenanlage, speziell von Versailles, ging es um Ordnung, Kontrolle und nichts anderes als Selbstverherrlichung von Ludwig XIV., dem absolutistischen Herrscher. Ja, die Veränderungen in der Gartengestaltung, die spiegelten immer tiefgreifende gesellschaftliche Entwicklungen wider. In der Renaissance stand die Wiederentdeckung antiker Ideale im Mittelpunkt. Harmonie zwischen Mensch und Natur. Im Barock dagegen dominierte der Absolutismus mit seinem Ordnungs- und Kontrollbedürfnis. Dann später die Aufklärung, kommen wir auch gleich noch dazu, die brachte neue Naturvorstellungen. Natur war etwas Wunderbares, etwas Positives. Keine Wildnis, die du bändigen musst. Die Weltbilder und die Philosophie, die änderten sich mit der Zeit. Aber auch politisch und sozial tat sich einiges. Die absolutistische Macht, die manifestierte sich in diesen strengen geometrischen Gärten. Demokratische Gesellschaften dagegen, die bevorzugen freie, natürliche Formen. Industrialisierung, Urbanisierung machten öffentliche Grünräume notwendig. Gärten wurden von Exklusivgütern zu sozialen Bedürfnissen für die Bevölkerung. Und natürlich gab es auch technische Möglichkeiten. Im Barock, da ermöglichten es neue Pumpen, Technologien, diese Inszenierung, diese Wasserspiele. Später dann Gewächshäuser und dann Dampfschiffe brachten exotische Pflanzen zu uns nach Europa. Es gab später moderne Bewässerungssysteme, Züchtungen, neue gestalterische Freiheiten. Menschen gingen auf Reisen, entdeckten die Welt, Handel brachte neue Pflanzen und vor allen Dingen auch Gartenideen aus anderen Kulturen. Denk an japanische oder chinesische Einflüsse im 18., 19. Jahrhundert. Es gab ästhetische Moden und es gab auch Gegenbewegungen. Jede Epoche reagierte oft bewusst gegen die vorherige. Der englische Landschaftsgarten zum Beispiel, da kommen wir gleich zu, als Protest gegen die barocke Strenge. Letztlich zeigt sich, Gärten sind nie nur Natur, sondern immer auch ein bisschen Spiegel ihrer Zeit. Der barocke Gartenstil, der zwang die Natur ja mehr oder weniger auf die Knie. Der englische Landschaftsgarten, der entwickelte sich im 18. Jahrhundert als radikaler Gegenentwurf zu diesen strengen französischen Barockgärten. Wenn du so willst, eine regelrechte Gartenrevolution. Ab etwa 1720 begann in England eine neue Bewegung, die von Aufklärung, Naturphilosophie und politischen Ideen geprägt war. Die waren gegen die Tyrannei der geraden Linie und die absolutistische Naturbeherrschung. Man setzte auf scheinbar natürliche, malerische Landschaften. Zentrale Gartengestalter dieser Zeit, William Kent, Lancelot Cability Brown, Humphrey Repton, die haben zwischen 1720 und 1820 hunderte von Anlagen geschaffen oder auch umgestaltet. Typische Merkmale des englischen Landschaftsstils: geschwungene Wege statt gerade Achsen, natürlich wirkende Hügellandschaften, sanfte Täler, unregelmäßig geformte Seen, Baumgruppen statt geschnittener Hecken. Die Pflanzen dürften frei wachsen. Man schuf malerische Ausblick- und Sichtachsen, wie bei einem Landschaftsgemälde komponiert. Also ein Landscaped Garden. Künstliche Ruinen, Tempel, Grotten und Follies, das sind architektonische Staffagebauten. Die wurden strategisch platziert, um romantische oder auch eine melancholische Stimmung zu erzeugen. Man wollte Emotionen wecken und zum Nachdenken anregen. Es gab auch versteckte Gräben, damit die Tiere an Ort und Stelle blieben, die sogenannten Hahas. Die ersetzten Zäune und ließen den Garten optisch in die umgebende Landschaft übergehen. Der englische Garten spielte neue Ideale wider. Freiheit statt Zwang, Natur statt Künstlichkeit, demokratischere Gesellschaftsvorstellungen. Aber auch hier blieben diese Gärten zunächst Besitz des Landadels. Erst später wurden manche für die Öffentlichkeit zugänglich. Und so natürlich die Gärten im Stile des englischen Landschaftsgartens auch aussahen, sie hatten durchaus auch ein paar problematische Aspekte. Es waren monumentale Gärten. Es waren keine Gärten, es waren Parks. Und für so eine Anlage, da wurde durchaus schon mal ein ganzes Dorf abgerissen. Bauern wurden vertrieben. Wohnraum ging verloren, damit der Adel malerische Aussichten genießen konnte. Und trotz des Anspruchs auf Natürlichkeit waren diese Gärten künstlich. Hügel wurden aufgeschüttet, Flüsse wurden umgeleitet, Seen künstlich aufgestaut. Diese wilde Natur, und schon wieder in Anführungszeichen, war wirklich sorgfältig inszeniert. Dazu ein wirklich enormer Ressourcenverbrauch. Die Anlage und Pflege dieser Parkanlagen erforderte riesige Flächen, Tausende von Arbeitsstunden und erhebliche finanzielle Mittel. Man pries Freiheit und Natur, während man gleichzeitig Menschen vertrieb und Natur radikal umgestaltete. Vielleicht doch ein bisschen Widerspruch zwischen Ideologie und Praxis. Ja, und wie sah es bei den einfachen Menschen zu dieser Zeit aus? Es gab Bauerngärten auf dem Land, kleine Parzellen direkt neben dem Haus, und der Schwerpunkt lag hier auf Selbstversorgung. Gemüse wie Kohl, Rüben, Bohnen, Erbsen, Zwiebeln, auch ein paar Kräuter für Küche und für medizinische Zwecke. Wenn noch genügend Platz war, vielleicht ein paar Obstbäume. Dazwischen Hühner, eine Ziege. Die Gestaltung praktisch, nicht ästhetisch. Kurze Wege, effiziente Nutzung von jedem Quadratzentimeterchen Erde. Hier gab es keine Zierpflanzen, Skulpturen oder gar Luxus wie Wasserspiele. Keine bezahlten Gärtner, die Familie musste alles selber bewirtschaften. Natürlich auch kein gestalterisches Konzept. Die Anordnung rein nach praktischen Überlegungen. Wir reisen weiter in der Zeit. Im 18. Jahrhundert dann endlich entstanden die ersten richtigen Gärten, und zwar von wohlhabenden Bürgern. Ja, und das gleich aus mehreren Gründen. Der wirtschaftliche Aufstieg des Bürgertums. Durch Handel, Manufakturen, frühe Industrialisierung, da gab es nun eine reiche, eine wohlhabende Schicht von Kaufleuten, Bankiers und Unternehmern. Sie wollten diesen Wohlstand sichtbar machen, nach außen darstellen. Der repräsentative Garten war dafür ein ideales Mittel. Ja, und warum? Gärten waren jahrhundertelang Privileg von Fürsten und Königen gewesen. Das aufstrebende Bürgertum orientierte sich am Lebensstil des Adels und übernahm den Garten als Statussymbol. Allerdings etwas bescheidener im Maßstab. Es begann auch ein neues Verhältnis zur Natur. Ein neues Naturverständnis. Die Aufklärung, die propagierte Vernunft, Naturbeobachtung und ein ganz neues Verhältnis zur Natur. Der Garten wurde zum Ort der Reflexion, des Gesprächs, des Verweilens und auch der naturwissenschaftlichen Beschäftigung. Botanik, Pflanzenzucht, das wurden neue interessante Themen. Die Städte, die wuchsen in dieser Zeit wirklich immens. Und mit dem Wachstum der Städte entstand ja der Wunsch nach einem Rückzugsort. Wohlhabende Bürger, die erwarben Landhäuser oder Stadtrandgrundstücke mit Garten als Gegenpool, als Gegengewicht zum städtischen Leben. Dazu, durch den globalen Handel, wurden ganz neue Pflanzen verfügbar. Exotische Pflanzen wurden zu uns nach Europa importiert. Auch das machte das Gärtnern ja zur Prestigeangelegenheit. Wer seltene Gewächse aus Amerika oder Asien vorweisen konnte, demonstrierte damit Weltläufigkeit und Bildung und natürlich auch I've got money. Kurz gesagt, dieser Bürgergarten des 18. Jahrhunderts war zugleich Statussymbol, Bildungsraum und Ausdruck eines neuen Weltbildes. Ja, und wie ging es dann weiter? Im 19. Jahrhundert erlebte die bürgerliche Gartenkultur eine Ausweitung, kann man sagen. Mit der fortschreitenden Industrialisierung wuchs das Bürgertum erheblich. Fabrikbesitzer, Ingenieure, Ärzte bildeten eine breite Mittelschicht, die nun ebenfalls Gärten anlegen konnte, wenn vielleicht auch kleiner als die Oberschicht. Aber der Garten, der wurde schrittweise demokratisiert. An den Stadträndern entstanden ganze Villenviertel mit repräsentativen Gärten. Und diese Villengärten, die kombinierten Zierflächen, Rasenflächen im englischen Stil, Gewächshäuser, Obstgärten. Sie waren bewusst als sichtbares Zeichen von Bildung und Erfolg gestaltet. Ja, und der englische Landschaftsgarten des 18. Jahrhunderts, der wich im Laufe des 19. Jahrhunderts zunehmend einem stärker ornamentalen Stil, wenn du es so sagen möchtest. Bunte Blumenbeete, aber in geometrischen Mustern, sogenannte Teppichbeete, die wurden total modern, waren echt angesagt. Dazu natürlich exotische Pflanzen und aufwendige Arrangements. Das war der letzte Schrei. Und durch den, schwieriges Wort für einen Podcast, Kolonialismus, strömten immer mehr exotische Pflanzen nach Europa. Wohlhabende Bürger bauten Gewächshäuser, züchteten Orchideen oder Palmen. Das sowohl aus wissenschaftlichem Interesse, aber auch ein bisschen zu zeigen, man hatte es. Es gab aber noch eine ganz wichtige Neuentwicklung dieser Zeit. Ich hatte es vorhin schon kurz angesprochen. Die ersten öffentlichen Parkanlagen entstanden. Ja, der Gedanke, dass auch ärmere Stadtbewohner Zugang zur Natur brauchten, der führte zur Anlage öffentlicher Parks. Reden wir gleich nochmal gesondert drüber. Im 19. Jahrhundert kam nämlich noch etwas anderes in Mode. Gartenzeitschriften, Fachliteratur. Ja, dieses Jahrhundert brachte eine Flut von Gartenzeitschriften und Ratgebern hervor. Gartengestaltung wurde zu einem bürgerlichen Wissensgebiet. Und wer mitreden wollte, musste sich informieren. Das förderte eine breite Gartenbegeisterung quer durch alle bürgerlichen Schichten. Also im 19. Jahrhundert, da wandelte sich der Garten vom exklusiven Privileg weniger Reicher zu einem breit verankerten bürgerlichen Kulturphänomen. Zum Ende dieses Jahrhunderts wurde der Garten nochmal umgeformt, wenn du es so willst, denn aus dem Statussymbol wurde ein Stück gelebter Alltagskultur. Diese Bürgergärten markierten den Übergang vom exklusiven Luxusgut zum verbreiteten Kulturgut. Also ein ganz wichtiger Schritt zu unserer heutigen Gartenkultur. Wenn du das zeitlich nochmal genau einordnen möchtest, ungefähr 1720 bis 1820, da gab es die englischen Landschaftsgärten. Und erste Bürgergärten, die begannen 1770. Öffentliche Anlagen ungefähr auch in dieser Zeit. Da kommen wir nämlich jetzt gleich mal drauf zu sprechen. Der normale Bürger hatte historisch gesehen fast immer irgendeinen Garten. Aber die Industrialisierung schuf erstmals eine große Schicht von Menschen, die keinen Zugang zu einem Garten hatte. Darum hat die Industrialisierung ganz viel verändert. Also die alte Welt vor 1800, da lebten die meisten Menschen auf dem Land oder in kleinen Städten. Ein Bauer hatte sein Haus mit Garten und Feldern. Grün, das war dann einfach da. Auch Handwerker in Kleinstädten hatten vielleicht einen kleinen Garten hinterm Haus. So eine Stadt, das war überschaubar. Es gab Freiflächen, Obstwiesen, Felder direkt vor den Toren. Grün war einfach da. Niemand musste es planen. Die Industrialisierung hat das alles verändert. Fabriken entstanden in den Städten, Arbeit gab es nur dort. Hunderttausende zogen innerhalb weniger Jahrzehnte vom Land in die Stadt. Städte wie Leipzig, Berlin, Wien, die verdoppelten, verdreifachten ihre Einwohnerzahl in kürzester Zeit. Und wie wurde zu dieser Zeit gebaut? Klar, schnell, billig und dicht. Es gab Mietskasernen, 5, 6 Stockwerke hoch, enge Hinterhöfe, kaum Licht. Jeder Quadratmeter wurde bebaut. Nimm so einen Fabrikarbeiter, der wohnte vielleicht mit seiner Familie in einem einzigen Zimmer, arbeitete 12, 14 Stunden täglich in der Fabrik. Kinder spielten auf der Straße oder im Hinterhof aus Pflastersteinen. Das war ein Problem. Du kannst dir vorstellen, dass so zu leben, dicht an dicht, in überfüllten Häusern, in einer verqualmten, stinkenden, muffigen Stadt, das ist ein Problem. Nicht nur ein ästhetisches. Tuberkulose, Cholera, Typhus grassierten in dichten Arbeitervierteln. Frische Luft, Bewegung, Erholung, das galt zunehmend als medizinische Notwendigkeit. Es musste gehandelt werden. Vorher war Grün Privatangelegenheit. Man hatte seinen Garten oder auch nicht. Jetzt gab es eine große Bevölkerungsgruppe, die strukturell keinen Zugang zu Grün mehr hatte. Nicht, weil sie es nicht wollte, sondern weil es das System der Stadt nicht vorsah. Das zwang die Städte, sich zu fragen, wer sorgt dafür, dass alle Menschen Zugang zu Grün haben? Antwort auf diese Frage? Der Stadtpark als Antwort, ungefähr ab 1840. Nimm zum Beispiel Birkenhead Park, der wurde in England 1847 als erster öffentlich finanzierter Stadtpark der Welt für alle Bürger frei zugänglich. Direkt von Birkenhead inspiriert, der wohl berühmteste Park, den wir haben. In New York, der Central Park, 1858. Interessant dabei, der englische Landschaftsstil, der wurde übernommen. Geschwungene Wege, Rasenfläche, Teiche, aber nun für die Masse gestaltet. Ebenezer Howard, auch in England, entwickelte das Konzept der Gartenstadt. Also Wohnen, Arbeiten und Grün gleichmäßig verteilt. Also, kurz gesagt, erst als das Grün fehlte, merkte die Gesellschaft, wie wichtig es ist. Die Industrialisierung schuf das Problem und zwang damit, die Moderne grün bewusst zu denken, zu planen und auch als Grundrecht zu verstehen. Das ist die Wurzel unserer heutigen Stadtparks, Grünzüge und Freiflächenplanung. Wie entwickelten sich die Gärten dann weiter? Nun, ab dem späten 19. Jahrhundert bis heute wird es eigentlich zunehmend vielfältiger. Da haben wir zum Beispiel den Jugendstil oder Arts and Craft um 1900. Namen wie Gertrude Jekyll, über die haben wir auch schon in der Podcast-Folge über den Cottage Garden gesprochen. Die entwickelten naturnahe Staudengärten mit ganz durchdachten Farbkompositionen. Man suchte harmonische Verbindungen von Architektur und Garten. Pflanzen selber wurden zum Hauptgestaltungselement, nicht nur die Skulpturen oder Wasserspiele. Im weiteren Verlauf, Bewegungen für gesundes Leben, für Licht, für Luft, die prägten die Gartenkonzepte. Es entstand der Schrebergarten. Millionen Stadtbewohner bekamen erstmals eigene Gartenparzellen. Der Garten wurde zum Ort der Erholung und Selbstversorgung für einfach nur die breite Bevölkerungsschicht. Hast du dir mal Gedanken über die Geschichte des Schrebergartens gemacht? Der Name Schrebergarten, der geht auf Dr. Daniel Gottlob Moritz Schreber zurück. Das war ein Leipziger Arzt und Pädagoge, der hat sich für Kindergesundheit eingesetzt. 1864 wurde in Leipzig der Schreberplatz angelegt. Das war ursprünglich ein Spielplatz für Kinder aus ganz armen Verhältnissen, nicht ein Garten. Den hat auch nicht der Schreber umgesetzt, sondern ein Schuldirektor, das war Ernst Hausschild. Dieser Platz war dann die Initialzündung für das, was wir heute Schrebergarten nennen. Bald begannen nämlich Eltern am Rand vom Spielplatz kleine Beete anzulegen. Und daraus entwickelten sich dann in den nächsten Jahren richtige kleine Gartenparzellen. Und diese Idee, die wurde dann in allen deutschen Industriestädten umgesetzt. In den folgenden Jahren, also 1870, 1910, Stichworte Industrialisierung, soziale Not. Die schnelle Veränderung schuf im Grunde genommen in den Industriestädten katastrophale Verhältnisse. Enge, dunkle Mietskasernen ohne Grün und der Schrebergarten wurde dann zur sozialen Antwort. Arbeiter konnten endlich frische Luft atmen, Gemüse anbauen und Kinder hatten Spielraum. Selbstversorgung, aber auch überlebenswichtig für viele Familien. Gerade in Kriegszeiten, da wurden Schrebergärten, die waren überlebenswichtig. Kartoffeln und Gemüse aus dem eigenen Garten gegen den Hunger. In den Nachkriegszeiten waren Schrebergärten weiterhin essentiell wichtig. In den zerstörten Städten waren sie oft die einzige Nahrungsquelle, waren aber hochgeschätzt auch als Rückzugsraum. Mit wachsendem Wohlstand in der Bevölkerung verloren sie aber nach und nach diese essentielle Bedeutung für unsere Ernährung. Mit steigendem Lebensstandard galten Schrebergärten dann schon mal gerne in den 80er Jahren als spießig. Symbol für Gartenzwerge, kleinbürgerliche Enge oder vielleicht auch übertriebene Ordnungsliebe. Viele junge Menschen, die fanden die strengen Vereinsregeln altmodisch. Parzellen standen leer, manch eine Kolonie wurde sogar aufgegeben. Aber dann, ab den 2000ern, überraschender Imagewandel. Junge Menschen entdeckten den Kleingarten für sich. Gerade in der Stadt wie hier in Hamburg, da erlebten Schrebergärten einen regelrechten Boom. Heute gibt es sogar richtige Wartelisten für eine Parzelle. So ein Schrebergarten, der dient der Erholung, aber auch der Naturverbindung und der Selbstversorgung. Die starren alten Regeln im spießigen, altmodischen Schrebergarten, die werden zunehmend gelockert. Der Schrebergarten hat echt eine tolle Geschichte. Die Geschichte der Privatgärten ist ähnlich die der Schrebergärten. Der Erste Weltkrieg, der brachte eine Nahrungsmittelknappheit und zwang viele Menschen, ihre Ziergärten in Nutzgärten umzuwandeln. Auch in Städten wurden Flächen für Gemüseanbau genutzt. Der Garten wurde zum Überlebensmittel. Und im Zweiten Weltkrieg war das noch drastischer. Parks, Rasenflächen, Vorgärten, die wurden zum Kartoffelacker umfunktioniert. In der Nachkriegszeit dann die Trümmergesellschaft. Auch da dienten Gärten und auch die Kleingärten weiterhin der Selbstversorgung. Wer ein Stück Land hatte, der konnte die Familie ernähren. Reisen wir weiter in die Zeit. 50er, 60er Jahre, Stichwort Wirtschaftswunder. Ja, mit dem wirtschaftlichen Aufschwung veränderte sich der Garten wieder. Rasenflächen, Koniferen, Steingärten wurden modern und ich bin mir sicher, du kennst diesen Gartenstil. In der Mitte die große Rasenfläche, dann Wege, vermutlich aus Sandstein, diesem roten Stein, wo immer irgendetwas abbröselt. Die führen dann entlang von Rhododendron und immergrünen Pflanzen. Ich bin mir sicher, du kennst diesen Gartenstil. Der Garten, der wurde zum Freizeitraum. Liegestuhl, Grill, Planschbecken, die hielten Einzug. Einfamilienhäuser mit Vorgarten wurden zum Symbol des bürgerlichen Wohlstands. Da haben wir ihn wieder. Vorgärten, die wurden aufwendig gepflegt als Visitenkarte nach außen, show what I got, und Massenware aus dem Gartenhandel, die zog ein in unsere Gärten. Noch ein Stückchen weiter, reisen wir mal in die 90er. Der Garten, der wurde zum verlängerten Wohnzimmer. Terrassen, Outdoor-Küchen, Lounge-Möbel, Gartenarchitektur als Design, das etablierte sich. Es entstanden Garten-TV-Sendungen. Ja, und auch Zeitschriften, die berichteten von der Garten-Gestaltung. Würde ich die letzten Jahrhunderte zurückblicken, dann würde ich sagen, der Garten spiegelte stets gesellschaftliche Werte seiner Zeit wieder. Mal Statussymbol, mal Überlebensmittel, mal Ökoprojekt, ja, und manchmal auch ein Lifestyle-Accessoire, das es gilt, hübsch in Szene zu setzen, damit es fotogen ist. Ja, und heute, wie würde ich den heutigen Garten beschreiben? Ich würde mal sagen, unsere heutige Gartenkultur, geprägt von Pluralismus. Jeder Stil ist möglich. Anything goes. Von streng formal bis wild naturnah. Minimalistische Gärten oder Gärten, die nachhaltig und ans Klima angepasst sind. Trockenheitsresistente Pflanzen ist ein großes Thema. Regenwassernutzung, Insektenfreundlichkeit, ganz große Themen. Aber auch Renaissance des Nutzgartens, Edible Garden, verbindet Schönheit und Ertrag. Digitalisierung, automatische Bewässerung, Garten-Apps für jeden. Also anything goes. Der Garten ist heute definitiv aber eines eher nicht mehr. Statussymbol oder gar Machtsymbol. Unser Garten ist sehr persönlich, individueller Ausdruck, dein Erholungsraum, aber auch zunehmend ökologisches Statement. So, das war sie, unsere Reise durch die Zeitgeschichte der Gärten. Einmal den großen Bogen geschlagen. Der Garten hatte wirklich vielfältige Gesichter. Vom Statussymbol zum Bürgergarten, Familienidyll bis aber auch zur Notversorgung in Zeiten des Krieges. Wenn du mich jetzt fragst, Jessica, wie sieht denn der Garten der Zukunft aus? Dann hole ich jetzt meine Kristallkugel und schau rein. Ja, ein mögliches Szenario. Der Garten, der kehrt in gewissem Sinne zu seinen Ursprüngen zurück, aber auf einer höheren Ebene. Der Garten war immer ein Spiegel der Gesellschaft und in Zukunft könnte er ihr Entwurf vielleicht sein. Ein Modell dafür, wie Menschen, Pflanzen, Tiere und Technologie gemeinsam eine lebenswerte Welt gestalten können. So, und ich hoffe, du bist jetzt motiviert und inspiriert, gleich in deinen Garten zu gehen. Ich wünsche dir und deinen Gartenpflanzen alles Gute. Vielen Dank fürs Zuhören. In Hamburg sagt man Tschüss.
Das war Gartencoach, dein Gartendesign-Podcast. Alle weiteren Infos zu dieser Folge findest du in den Shownotes. Du hast auch eine Frage zu deinem Garten oder möchtest deinen grünen Daumen weiterentwickeln? Dann besuch Gartencoach auf Instagram oder schreib eine E-Mail an gartencoach@jessica-tag.de. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören.